Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Gespräch, Interview. Immer dann, wenn es Bing gemacht hat, wird es spannend. Heute ist der Herr Professor Dr. bei uns. Und jetzt könnte man fast meinen, jetzt wird es kompliziert. Oder? Jetzt ist einer da, der hochtrabend redet, der uns unverständlich entgegenkommt, wo wir zuletzt eigentlich gleich viel wissen, wie wir vorher gewusst haben. Das heisst, wir sind noch mehr verwirrt, als wir vorher waren. Und jetzt übernehme ich eine Garantie, und das mache ich nicht so schnell. Das wird nicht so sein. Die werden den Herr Professor Dr. bestens verstehen, die kennen ihn auch bestens. Und er ist einer von den ganz, ganz wenigen, der es schafft, sehr komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen, so dass wir Normalbürger eben auch einigermaßen mithalten können. So, jetzt denken Sie schon, welcher ist das echt? Welcher Professor Dr. ist er? Heisst zum Vornamen, heisst er Peter. Und er heisst nicht einfach nur Peter, sondern er heisst Peter V. Jetzt, das wollen wir sicher noch von ihm wissen, wieso heisst er eigentlich Peter V und nicht einfach Peter. Der Nachname ist Kunz. Peter V. Kunz, ihr kennt ihn alle von den Zeitungen, von Radio und Fernsehen. Und immer dann, wenn etwas Gravierendes passiert, wo wirtschaftsrechtlich eine grosse Komponente drin ist, dann läutet man am Professor Dr. Peter V. Kunz an und fragt ihn, du, hast du schnell Zeit? Wir schicken schnell ein Kamerateam vorbei. Und dann muss er sehr flexibel sein. Er muss nicht nur auf Deutsch muss er flexibel sein, er muss in alle anderen Sprachen muss er auch noch flexibel sein. Weil die Kameras, die kommen nicht nur vom Schweizer Fernsehen oder von den Schweizer Privatsendern, sondern die kommen international aus der ganzen Welt. So, das war genügend. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Peter V. Kunz.
Hallo und besten Dank für die Vorschusslorbeeren, wenn wir schauen, ob ich die verdient habe.
Das werden wir wissen. In etwa 50 Minuten können wir uns ein Urteil fällen. Ich habe gesagt, Peter V. Hat es zu viel Peter Kunz gegeben und dann hat einfach der V noch rein müssen?
Ja, das ist eine gute Frage. An sich, es hat wirklich sehr viele Peter Kunzes in der Schweiz. Sind mal, als ich nachgeschaut habe, vor ein paar Jahren 77 gewesen. Und das war wahrscheinlich schon schwierig genug gewesen, aber ich habe das bereits in der Jugend an sich das V übernommen. Die Leute haben sich ein bisschen belächelt, weil sie gesagt haben, das machen normalerweise Leute, die kein Titel haben und das statt der Titel brauchen. Ich habe glücklicherweise so viele Titel bekommen, dass ich es nicht mehr brauche aus dem Grund. Nice V, das habe ich seit jetzt etwa 40 Jahren, als ich benutze. Und es ist für Victor, weil mein Vater Victor geheissen hat.
Mit K oder mit C, Victor?
Ja, das ist interessant. Ich verwandte es mit K. Der Vater hat Victor Kunz mit C geschrieben. Ich habe immer gemeint, er heisse so. Vor 4 Jahren ist er aber gestorben und bei seinen Unterlagen habe ich dann beim Aufräumen plötzlich festgestellt, offiziell hat er auch ein K gehabt. Er hat es aber sein ganzes Leben lang immer als Victor geschrieben.
Eben, Victor, genau. Das ist doch ein bisschen nobler, ein bisschen, oder?
Ich kann, wie gesagt, nicht mehr können fragen, ob das der Hintergrund war. Aber er hat immer gesagt, er sei auch legal mit C geschrieben worden. Er hat mich dort offensichtlich das Leben lang angelügt gehabt. Das nehme ich ihm jetzt nicht über, nachdem er tot ist. Aber ich schreibe es immer mit K.
Professor Kunz, wir senden ja in die ganze deutsche Schweiz. Und die deutsche Schweiz hat tonnenweise Dialekte. Also, man kann so in der deutschen Schweiz umeinander fahren, dann ist man da eben im Solothurnischen, wo jetzt unser Studio ist. Das sind die mit den hellblauen VE, wobei die werden sagen, nein, das sind nur die vom Tal hinten. Also, in der Schweiz muss man 5 Kilometer fahren und der Dialekt hat sich schon ein bisschen verändert. Und wer ein feines Ohr hat, kann aufgrund vom Dialekt mit geschlossenen Augen eigentlich herausfinden, wo er ist. Und jetzt, um das auch abgehandelt zu haben, ihr Dialekt ist jetzt schon sehr eigentümlich. Ein ganz, ganz spezieller. Sie stammen tatsächlich auch aus der Region Solothurn, ja. Von Duliken. Ja. Und das ist Region Olten. Ja. Und Region Olten, die kennen wir auch, wie die ungefähr reden. Also die kann man eigentlich auch mit geschlossenen Augen erkennen. Aber wenn man jetzt den Professor Dr. Peter V. Kunz gehört reden, dann wird es wirklich schwierig, den einzuordnen. So, jetzt ist uns wieder schnell das Geheimnis auch ein bisschen verraten. Mama Kunz, Papa Kunz, vielleicht Grosseltern oder irgendeine Freundin, die gefunden hat, hey, du kannst jetzt nicht mehr Oldner Dialekt reden, ich hätte jetzt gerne von dir ganz einen anderen Dialekt. Können wir das Geheimnis hier verraten oder ist es gar keins?
ich glaube, es ist nicht ein Geheimnis. Also möglicherweise ist es ein Sprachfehler, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich werde dann immer auf das angesprochen. Ich habe sogar schon böse Mails bekommen, wo gesagt haben, Kopfertori, also wenn man so redet, sollte man in das Schweizer Fernsehen gehen. Ich rede auch beim Schweizer Fernsehen lieber auf Hochdeutsch, weil ich weiss, der Mundart versteht man zum Teil ein bisschen schlecht. Ist Tatsache nicht so einfach einzuordnen. Ich habe immer so geredet, sicher, dass ich das L nicht sage. Das ist Alte. Ich sage nicht Alte, ich sage nicht Pille, ich sage Bülle. Das ist schon so. Aber der Rest, dass ich vor allem das E nicht richtig herbringe. Und das E, also wenn ich sage, ich bin Professor zu Bern, dann muss ich einmal wirklich sagen Bern, damit man rauskommt und nicht Bern. Was soll denn da? Ich vermute, es könnte einen anderen Hintergrund haben. Ich bin, wie gesagt, in Dulika aufgewachsen. 46, 57, das ist im Niederamt auf der Strecke von Olten nach Aarau. Und das heisst, ich bin aufgewachsen in der Gefahrenzone 1 vom AKW Gösgen. Und ich sage mir einfach, ja, möglicherweise, ich bin zwar nicht AKW-Gegner, aber möglicherweise ist dort irgendetwas ins Wasser abgeflossen, als ich jung war. Und das hat meinen Dialekt beeinflusst. Ich weiss nicht, aber wie gesagt, eine Freundin hat mich nie beeinflusst und meine Frau hat mich trotzdem Dialekt geheiratet, folglich stört es mich nicht weiter.
Also eigentlich gar nicht so eine grosse Katastrophe?
Nein, wie gesagt, wenn ich Hochdeutsch rede, merkt man es nicht und Englisch merkt man es auch nicht. Und Mundart, mit dem muss man können leben.
Professor Dr. Peter V. Kuenz, die hat ja eine Historie hinter euch. Die hat mal ein Gymnasium absolviert, die hat eine Matur gemacht, die hat ein Studium absolviert und die hat damals schon gewusst, ich will eigentlich zu den Rechtswissenschaften. Also, sie sind nicht zuerst ein Soziologiestudium machen oder ein Medizinstudium oder irgendetwas. Und mit 42 hat er nachher gemerkt, dass eigentlich Rechtswissenschaft das Richtige wäre.
Das ist schon so. Das Juristenstudium hat mich eigentlich immer am meisten interessiert. Wobei dort ist noch nicht Wirtschaftsrecht im Vordergrund gestanden, sondern ich habe mich immer sehr politisch interessiert. Ich bin auch in jungen Jahren sehr aktiv gewesen, politisch. Und das grösste neue Verhältnis zu der Politik ist eigentlich die Juristerei gewesen. Das war auch der Grund gewesen, warum ich nach Bern bin und nicht nach Zürich. Weil von Dulika her war fast Zürich besser gewesen. Und trotzdem bin ich nach Bern, weil in den ersten 2-3 Semestern bin ich tatsächlich während der Session auch regelmässig im Nationalrat und Ständeratssaal auf der Tribüne gesessen und habe das mitverfolgt. Also insofern ist für mich tatsächlich schon relativ früh klar gewesen, ich wollte Jurist werden. Medizin hat mich zwar eine Zeit lang interessiert, bis ich gemerkt habe, dort muss man Naturwissenschaften sehr gut beherrschen, Mathe, Physik, Chemie und so weiter. Und ich habe zwar gute Noten im Kanti gehabt, aber davon profitiert, dass einfach die anderen noch schlechter gewesen sind als ich. Da habe ich eine relativ gute Note gehabt und daraus gesagt, bin ich aber eigentlich nicht rausgekommen. Und da bin ich ehrlich zu mir gewesen und habe gesagt, in diesem Bereich hat es vielleicht eher Mühe. Juristen müssen vor allem können reden und das kannst plus minus. Und da habe ich mich für das Jus-Studium entschieden.
Sie sind einer gewesen, der eigentlich nie sich gescheut hat vor einem Mikrofon, nicht vor einer Kamera und auch nicht in die Tasten zu hauen. Sie sind auch eine Zeit lang als Journalist unterwegs gewesen. Und in diesem Solothurnischen hat es früher noch ein bisschen mehr Zeitungen gegeben, als es heute gibt. Es gibt zwar immer noch viel, es ist zwar überall der gleiche Verlag dahinter und es steht überall das gleiche drin, aber es sind andere Kopfblätter. Aber es hat dort tatsächlich noch Zeitungen gegeben, die auch etwas anderes abgedruckt haben. Das ist unter anderem ist das die Solothurner Nachrichten gewesen. Wie sind Sie dazu gestossen? Während dem Studium haben Sie dort geschrieben für die? Ist es umgegangen, ein bisschen Geld zu verdienen? Oder haben Sie damals schon einfach ein inniges Mitteilungsbedürfnis gehabt, um der Bevölkerung Ihre Meinung ein bisschen näher zu bringen?
Nein, ganz so weit ist mein Sendungsbewusstsein nie gegangen, auch heute nicht. Es ist weder um die Sendung vom PVK gegangen, noch um das Geld, sondern die Solothurner Nachrichten sind früher ein Teil vom sogenannten Vaterland. Das ist national eine grosse Zeitung gesehen. Und der Grund, wenn ich dazu gekommen bin, ist ein ganz anderer. Ich bin eben zu Dulika gesehen. Und der Gemeinderatsberichterstattung für alle Zeitungen hat der damalige Gemeindeschreiber gemacht. Also, wo ich etwa 20 gewesen bin. Und da hat er gemacht für die Solothurner Nachrichten, für das Olten Tagblatt, für die AZ, also die Arbeiterzeitung hat sie geheissen. Und da hat ein Kommentator von der Solothurner Nachrichten einen bösen Kommentar geschrieben, über den Gemeindeschreiber Dulika. Und dann hat der Gemeindeschreiber Dulika, der Herr Meier, gesagt, für die schreibe ich nicht mehr. Und nachher hat der Kommentator, den sie wahrscheinlich können, weil das ist der Werner Duschepper, der ehemalige Blick-Chefredaktor, hat mich gut gekannt, weil wir sind beste Freunde vom Kanti gewesen und haben mir gesagt, du, hey, wir haben ein Problem. Willst du nicht für uns Gemeinderatsberichterstattung zu Dolicken machen? Und da bin ich tatsächlich jeden Montag in Gemeinderat rein, Berichterstattungen machen, hat dort angefangen, hat mit der Zeit auch weitere Berichte geschrieben, also über politische Sachen, Gerichtsberichterstattungen, so bin ich eigentlich reingerutscht. Aber ich habe dort doch, also es sind nicht ein paar wenige, mein Vater hat die Sachen immer gesammelt und er hat mir irgendwie immer nach zwei, drei Jahren mal gesagt, du, jetzt habe ich von dir 200 Berichte gesammelt und ich bin noch nicht fertig gewesen. Also dort doch ein paar hundert Berichte schlussendlich über die Jahre geschrieben. Das ist mir leicht gegangen, weil ich relativ gut schreibe und ich bin heute noch froh, weil ich Kolumnen schreibe, Bücher schreibe, juristische, auch bei juristischen Büchern, die ihr vor allem genau schreiben müsst, wenn ihr nicht zügig den Satz könnt formulieren könnt, dann gibt es ein Problem. Und das habe ich wirklich von dem her immer können.
Also man sieht, beim Werner der Schepper hat schon sehr früh gescheppert, immer wieder mal.
Das, das ist richtig.
Und das hat er ja durchgezogen, dass das Scheppern, er ist ja auch einer, der nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt, sondern sagt, was er denkt. Und da gehören Sie auch ein bisschen dazu. Also, es scheint so eine Generation gewesen zu sein, wo man gut genährt hat. Sie sind auch riesengroß geworden dabei. Ein grosses Hirn bekommen. Und man nimmt kein Blatt vor den Mund. Das gehört am Schluss zu dieser Klasse, die ihr dort im Gymnasium gesehen habt. Die hat nachher irgendeinmal nach dem Studium noch doktoriert. Mhm. Und jetzt wird's kompliziert. Ich habe zwar versprochen, wir werden heute nicht kompliziert, aber ich muss jetzt das vorlesen. Die Dissertation ist gewesen, die Rechtsnatur und Einredenordnung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage. Habe ich es richtig geschrieben?
Gesagt? Ja, das ist richtig.
Also, ja. Ich habe es fast nicht können lesen. Ja. Es ist wirklich kompliziert. Können Sie uns in 14,3 Worten sagen, ja, um was es eigentlich geht?
14,3 nicht, aber ich kann es relativ simpel machen. Der Titel klingt komplizierter, aber eine juristische Dissertation muss kompliziert tönen. Im Prinzip geht's, das könnte man auch auf den jetzigen Fall umlegen, könnte man den Herrn Rohner, den ehemaligen Verwaltungsratspräsident von der CS, verantwortlich machen, dass er Schadenersatz zahlen muss, weil die Bank in dem Sinn fast zusammengebrochen ist. Es geht also mit anderen Worten um eine Art Schadenersatz, wo Verwaltungsräte müssen zahlen, wenn sie schlecht gewirtschaftet haben. Sie müssen das zahlen an Gläubiger und an Aktionär von einer Bank oder von einer
Süd. Also wenn man jetzt hier würde die Bevölkerung fragen, jetzt gerade in diesem Fall Credit Suisse, dann würde ich sagen, wir müssen keine Doktorarbeit schreiben dafür. Wir sagen einfach, selbstverständlich, der haftet einfach, der muss zurückzahlen.
Das ist richtig und Volkesstimme ist eben leider nicht immer richtig. Und da ist ein klassischer Fall, ich habe das jetzt auch gesehen die letzten paar Wochen, dass man da sehr dezidiert der Meinung ist, wir müssten zurückzahlen, wir müssten Strafverfahren machen und auch in den Medien wird das für sie und hinter sie diskutiert. Die Politik hat das Gefühl, das ist ein grosses Thema. Man getraut es einfach nicht so direkt zu sagen, wenn ich das jetzt mache, aber auch das ist schlecht. Chancenlos. Es ist vergabene Zeit, vergabene Liebesmühe, sich gross darüber zu unterhalten, weil es würde nichts bringen. Ist immer klar, Vergangenheitsbewältigung wollte man immer machen, das war bei der Suisse sehr genau gleich gewesen. Auch dort hat man gesehen, es hat nichts gebracht am Schluss.
Kann man eigentlich sagen, so das geflügelte Wort, Dummheit ist nicht strafbar?
Das ist genau das, sage ich auch regelmässig in Interviews, oder? Vor allem, wenn es also um die Fragestellung geht, gibt es da ein Strafverfahren, muss jemand einen Buß zahlen oder gar ins Gefängnis. Wenn tatsächlich Dummheit in der Wirtschaft strafbar wäre, dann wären wahrscheinlich etwa 80% von unseren Managern im Gefängnis. Da müssten wir ein Gefängnis ausbauen und das wollen wir wahrscheinlich tatsächlich als Staatsschweiz nicht.
Genau, dann brauchen wir noch mehr Juristen nachher. Später ist es nicht beim Doktor geblieben und ist eben noch der Professor dazugekommen, oder? Und dort ist es um einen Minderheitenschutz gegangen, ja, im Aktienrecht. Also es tönt alles so ein bisschen zugunsten von denen auf der Strasse. Also sie sagen, kann ich, wenn jemand eine Firma zu Boden fährt, und zwar fahrlässig oder grob fahrlässig zu Boden fährt, kann ich den belangen? Mhm. Das ist die erste Frage. Ja. Und jetzt haben wir ja noch Minderheiten. Ja. Also gerade im Aktienrecht ist ja das etwas sehr Spannendes. Ich bin zum Beispiel Aktionär von einer Roche, oder habe eine Familie gegenüber mir, wo Mehrheiten mit relativ wenigen Aktien in der Stimmrecht drin hat. Ja. Also ich bin ganz klar permanent in der Minderheit. Ja. Und jetzt würde ich irgendetwas entscheiden, und das finde ich einfach nicht korrekt. Oder? Ja. Jetzt ist das der Titel gewesen, oder ist das der Inhalt von dem, von dieser Professur?
Durchaus. Also gewisse Themen sind tatsächlich so. Die Habilitation, die ich geschrieben habe, vor jetzt auch, weiß gar nicht, lang Haar.
2001.
Ja, genau. In dem Fall mehr als 20 Jahre jetzt auch schon. Da sieht man erst, wie alt man geworden ist. Die umfasst 1200 Seiten. Und da befasse ich mich tatsächlich mit der Acht, mit den Ansprüchen, die Minderheitsaktionäre haben. Also die Leute, die zwar beteiligt sind an einer Unternehmung, aber weniger als 50% haben. Und das sind die meisten. Das ist auch im konkreten Fall beispielsweise bei den Aktionären von der Credit Suisse so, wo innerhalb von ein paar Tagen praktisch keine Wart mehr haben und kommt der Bundesrat und dann haben sie noch weniger Wart. Hier geht es wirklich um die Fragestellung, kann sich der Klein irgendwie zur Wehr setzen und wenn ja, wie? Und die Antwort liefert eben den Minderheitenschutz und das habe ich über 1200 Seiten dargelegt, was man dort kann und auch was man nicht machen kann. Und jetzt, seit dem 1. Januar 2023, haben wir auch ein neues Aktienrecht, das noch ein bisschen verbessert. Aber schlussendlich muss man auch dort sagen, ein Aktienanwalt muss sich am Anfang überlegen, ob er investiert. Also es ist jetzt nicht so ein soziales Thema wie Konsumentenschutz oder Mieterschutz oder Arbeitnehmerschutz. Dort sind fundamentalere Prinzipien, wo Schutzbedürftigkeiten sind. Ein Aktionär ist, ein bisschen vereinfacht gesagt, selber geschuld, wenn er investiert. Das soll nicht jammern, wenn es da halt schief geht. Trotzdem ist er nicht schutzlos, darf das auch nicht sein. Und welche Schutzmöglichkeiten er hat, das gibt eben der Minderheitenschutz oder Aktionarschutz die Antwort auf.
Wenn wir jetzt ganz schnell gleich Credit Suisse in einer Klammer auftun, dort ist ja alle Jahre irgendeine Bussenzahlung fällig worden. Also in 10 Jahren sind 11 Milliarden Bussen fällig worden. Und die Bussen sind ja fällig worden, ohne dass zum Beispiel in Amerika ein Gerichtsentscheid gefällt worden ist. Sondern wir haben irgendein Departement von der Taxis oder wer auch immer, das gesagt hat, du musst jetzt hier 1,4 Milliarden zahlen und wenn du es nicht zahlst, dann tätscht es, oder? Dann gehen wir vor Gericht, oder? Mhm. Und die haben dermassen weichlich neu bekommen, dass man eigentlich immer gezahlt hat.
Ja.
Genau. Kann ich jetzt als Aktionär in der Minderheit drin, obwohl die Mehrheit nachher das Händchen auf hat an der Generalversammlung und die der Charge erteilt, kann ich sagen, die sind so doof, oder?
Ja.
Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Ihr tut das Kapital, das ist ja Eigenkapital, das man da einfach fortschmeißt, oder? Mhm. Wo man Bussen zahlt, ohne dass das Gericht gesagt hat, du musst.
Mhm. Das ist schon so, die Aktionäre müssten sich halt auch wehren. Also schlussendlich, die Hauptwehrmöglichkeit ist, dass die ihren Verwaltungsrat abberufen oder nicht mehr wiederwählen.
Aber ich kann es ja nicht, ich bin ja in der Minderheit.
Das ist schon
und
so.
Und die anderen haben alles Pfötchen auf, oder?
Aber wissen Sie, die einfachste Schutzmöglichkeit bei kotierten Unternehmungen ist, verkaufen die Aktien. Weil das diszipliniert am meisten. Wenn alle sagen, das sind Deppen im Verwaltungsrat, die verkaufen die Aktien, was passiert? Der Kurs geht runter. Die Gesellschaft wird von einem Dritten übernommen und da geht der Verwaltungsrat raus.
Aber das passiert ja anscheinend auch nicht. Also wenn man die Reglemente der Pensionskassen anschaut,
ja.
Wenn die zum Beispiel müssen einfach SMI-Aktien halten, im Durchschnitt wie der SMI-Wert ist, dann halten die das einfach, oder?
Das ist typisch Schweiz. Da haben sie natürlich Rachtenshauser. Aber das ist typisch Schweiz und das ist auch nicht gut. Das ist eins der Manko der Schweizer. Wir sind zu wenig konfliktfähig und zu wenig konfliktfreudig. Das gilt für einen Verwaltungsrat, der einfach eine Busse in die USA zahlt, weil sie irgendeine Behörde sagt. Das gilt aber auch für einen Aktionär, der jedes Jahr Descharges erteilt und die Leute nicht dort abberufen. In den USA ist das völlig anders. Darum, das System in den USA ist mir durchaus sympathisch. Ist, dass dort auch sogenannte aktivistische Aktionäre gibt. Dort haben sehr viele wirklich Profi-Investoren, die prima schauen, wo läuft etwas falsch, wo können wir ein bisschen Troubles machen und dann gehen sie. Und das tut meistens relativ viel bewirken. Bei uns in der Schweiz, wir sind einfach liebe, zahme Menschen offensichtlich, mit ein paar Ausnahmen, wie man bei mir sieht, aber liebe, zahme Menschen, die sagen, ja, okay, es gibt sie ja noch, nächstes Jahr kommt alles gut. Und Pensionskassen, da haben sie natürlich Recht, die haben eigentlich die Macht zu sagen. Die Aktionäre in der Schweiz, von Schweizer Gesellschaften, bestehen einerseits aus der Pensionskasse und andererseits aus internationalen Investoren. Das heisst, der Verwaltungsrat, wenn er sich absichern will, muss vor allem die internationalen Investoren abholen. Die Pensionskasse, die kümmert es eh nicht. Und dann haben wir noch ein paar hundert oder vielleicht auch bei der grösseren Gesellschaft ein paar tausend sogenannte Kleinaktionäre, die an der GV kommen, die Freude haben, wenn es irgendeinen Abbruch gibt, wenn sie ein Pautis haben, wo dann vielleicht auch kritische Fragen stellen, aber als Verwaltungsrat von einer grössen Gesellschaft in der Schweiz haben sie nichts zu befürchten. In den USA ist das seit Jahrzehnten völlig anders.
Peter Falkhuenz, Sie sind nicht nur Professor an der Universität Bern, hochdekoriert, wie wir jetzt gehört haben, sondern Sie haben auch eine Zeit lang Politik betrieben. Sie sind im Kanton Solothurn im Kantonsrat für die Freisinnig-Demokratische Partei eingestiegen. Also, man hat schon ein bisschen das Gefühl von einem gewissen minimalen Narzissmus, oder? Ein bisschen Zeitung schreiben, oder? Und möglichst viel Fernsehkameras. Und vorher ist er noch in die Politik gegangen. Also, ein Sendungsbewusstsein ist schon vorhanden.
Das ist absolut so. Also, niemand kann Professor warten, wo die jeden Tag von 300-400 Leuten auftreten müssen, wenn nicht gar von Leuten auftreten. Auch bei den Medien, ich bin immer sehr zugänglich, aber nicht zuletzt, weil ich auch den Hintergrund habe, selber in den Medien. Also, ich bin überzeugt von der Bedeutung, was die Medien anbelangt. Jetzt, meine Frau sagt mir auch regelmässig, du machst zu viel. Du verdienst nicht dran, was eben stimmt, weil ich mache das immer gratis. Die Leute haben das Gefühl, der Kunz verdient da etwas. Ich mache das als mein persönlicher Service public. Und zum Teil kann es fast ein bisschen zu viel sein. Jetzt muss man sich aber bewusst sein, ich habe noch nie im Schweizer Radio oder Fernsehen telefoniert und gesagt, hört, wenn ihr nicht ein gratis Interview machen mit mir. Ich sage einfach, wenn ein Journalist kommt, habe ich Zeit, habe ich Lust, dann mache ich es. Wenn nicht, dann mache ich das nicht. Also ich bin nicht verpflichtet. Aber ich denke, gerade im Bereich von Wirtschaft, dort ist es wichtig, wenn man auch etwa die eine Analyse bekommt, wo ohne Interessenkonflikt vorhanden ist. Es ist eben nicht so, dass ich jetzt reden mit den Medien, wenn ich irgendein Gutachten schreibe für ein Unternehmen. Also wenn jetzt CS mir ein Gutachten gegeben hat, da zur Rettung von sich selber, dann hat sie rein gar nichts von mir gehört. Hingegen, ich tue bewusst auch Gutachten ablehnen, wenn ich sage, nein, da bin ich der Meinung, braucht es eine Information von der Öffentlichkeit. Das mag sicher auch ein gewisser Narzissmus sein, ist nicht ganz so ausgeprägt, vielleicht, wie man den Eindruck hat. Sonst würde ich wieder in die Politik einsteigen und das mache ich nicht.
Die Politik damals haben Sie gemacht für die Freisinnigen. Sie sind dann später bei der Freisinnigen Partei auch austreten. Ja. Sind Sie austreten, weil Sie sich mit den Freisinnigen nicht mehr können, auseinandersetzen konnten, haben nicht mehr übereingestimmt mit Ihrem Gedankengut? Oder sind Sie einfach austreten, damit Sie nicht in einer Partei sind?
Das ist noch spannend, weil meine Geschichte geht sogar noch, hat noch eine Verzweigung mehr. Mit 18 bin ich in die SP eingetreten. Also ich bin ursprünglich mal ein SP-Mann gewesen. Ich habe sogar das Parteibüchli von der SP nach wie vor, hat das als Scherz behalten. 1983 bin ich ein Jahr bei der SP gewesen, bis die SP und ich gefunden haben, nein, das geht nicht zusammen, da bin ich ausgetreten. Und ein paar Jahre später habe ich plötzlich gemerkt, okay, von meinem Gedankengut bin ich wahrscheinlich halt wirklich ein Liberaler, bei den Jungliberalen und bei den Freisinnigen gewesen. Zu Dulicken bin ich mit 22 in den Gemeinderat gewählt worden und ein paar Jahre später in Kantonsrat und sie haben es gesagt, vor ein paar Jahren bin ich ausgetreten. Und der Hauptgrund ist nicht, ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass ich mich gross verändert habe, aber ich habe tatsächlich beim Freisinn den Eindruck gehabt. Es sind verschiedene Sachen, zumindest auf Bundesebene passiert, die mir nicht mehr gefallen haben. Also insofern, ich bin nicht ausgetreten, um parteiunabhängig zu sein. Das ist mir immer gleich gewesen, ich bin, wer ich bin. Also ich bin nie ein freisinniger Professor gewesen, aber der Freisinn hat auf Bundesebene meines Erachtens ein bisschen die Linie verloren. Ist ein bisschen, für mich auch noch dazumals stark hin und her geschwankt. Zu wenig linientreu, wenn man so will. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich ein bewusster Entscheid gewesen, dass ich auch können sagen, nein, mit dem Freisinn vor ein paar Jahren kann ich mich wirklich nicht mehr identifizieren.
Professor Dr. Peter V. Kuenz bei mir am Mikrofon. Einer von den dedizierten Juristen, der noch sagt, was wirklich gilt und was wir auch denken. Einmal die meisten. Jetzt schnell zu der Uni Bern. An der Universität Bern ist so ihre Alma Mater, oder? Also dort haben sie studiert und sind auch wieder zurückgegangen zu der Universität Bern. Und sie lehren bei der Universität Bern. Sie sind Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht, Ordinarius für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung. Und da gibt es noch etwas ganz Interessantes, Tierrecht, wo dann noch dazukommt. Und Sie sind bis 2020, von 2015 bis 2020, waren Sie Dekan gewesen, oder? Mhm. Und wir mögen uns zurückerinnern, wer ein Gedächtnis hat. Es hat mal Corona gegeben. Gott sei Dank ist das mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, Corona gibt es immer noch. Es geht einfach niemand mehr darüber. Und es ist allen gleich. Und Sie sind dort relativ dezidiert an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben gesagt, was sie darüber denken, über die Massnahmen, die alle ergriffen worden sind. Und haben dort wirklich nicht auf ihre eigene Seele geschaut, wenn wir sagen, dass du möglichst so oben Ruhe hat, sondern jetzt sind mit Aussagen gekommen, die am Bundesrat, die am Mainstream und allen nicht gepasst hat. Und genau gleichzeitig hat das Dekanat aufgehört. Jetzt, ich bin kein Schelm, oder? Aber ich denke, da hat es irgendwie einen Zusammenhang. Das ist ein Mann, der sagt, was er denkt, und er gehört nicht mehr zum Mainstream, und dann sagt die Universität Bern, sehr geehrter Herr Kunz, eigentlich als Professor sehr gern, oder? Aber bitte nicht mehr als Dekan. Ist das so gewesen?
Wenn die Uni mir das gesagt hat, war ich heute noch Dekan. Weil was ich sicher nicht mache, ist, dass ich mir irgendwie BV erteile, außer von meiner Frau vielleicht. Aber sonst lasse ich mir nicht BV erteilen von der Uni oder von wem auch immer. Das ist, die Unabhängigkeit habe ich immer gehabt. Nein, ich bin tatsächlich Dekan gewesen von der juristischen Fakultät. Das ist im Prinzip ein bisschen vereinfacht der Chef von den Juristen. Und da bin ich gewesen von 2015 bis 2020. 5 Jahre. Das ist an der Uni Bern der absolute Rekord. Also da hat sie 200 Jahre nie gegeben. Insofern, dort ist es da auch durch gewesen, weil da ist eine riesige Zusatzbüte gewesen, die ich nicht bezahlt wurde dafür, die ich einfach auch gemacht habe, weil ich gefunden habe, das bringt etwas. Vor allem hat es ein bisschen kürzere Sitzungen gegeben als früher und seither. Da habe ich ein bisschen beeinflussen können. Und da habe ich aufgehört. Also die Uni hat in dem Sinn nicht irgendwie, was Dekanat etwas anbelangt, zu sagen gehabt. Ich habe tatsächlich mich aber auch noch für einen Vizerektor beworben. Ich war sehr gerne an der Uni Bern. Vizerektor wurde nicht Rektor, weil da hatte ich nicht mehr Professor sein können, aber Vizerektor hat mich noch gelustet. Und ich hatte dort eigentlich den Eindruck, ich war der ideale Mann. Der Eindruck war aber relativ einseitig, weil die Unileitung und auch die Regierungsrätin haben den Eindruck nicht geteilt. Und so bin ich es dann nicht geworden. Ich bin heute nicht unglücklich darüber. Aber ich habe mir schon überlegt, was kann der Hintergrund sein. Und der Hintergrund kann schon durchaus sein, dass ich halt regelmässig ein bisschen Aussagen sage, die nicht allen passen. Das kann sein, was Corona, wo ich sicher prominent mitgeäussert habe, auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und dort muss ich sagen, gut, okay, wenn man das nicht kann damit leben, dann ist mir das gleich. Es ist nicht so, dass man seither langweilig geworden ist. Aber mit dem Dekanat hat es sicher nichts zu tun gehabt, aber dass ich nie Vizerektor geworden bin, das gibt sicher Gründe, wo ich in dem Sinne nie formell mitteilt bekommen habe.
Also, wir wissen es nicht, wie es wirklich war, genau. Aber es könnte so sein.
Genau.
Und haben keine Gerüchte so verbreitet.
Nein, eben, also wie gesagt, es ist auch nicht so, ich habe jetzt nicht Ambitionen irgendwie auf Vizerektor oder Rektor, eben so wenig, wie ich Ambitionen habe, weil dort wird die häufig auch von Medien darauf angesprochen, immer wenn es um Nationalratswahlen geht, ob ich Ambitionen habe. Nein, ich habe weder Ambition für Nationalständerat, geschweige denn Bundesrat. Ich bin happy als Professor, der einfach kann machen, was er will, solange er seinen Job erfüllt, und da mache ich, glaube ich, und alles andere mache ich gar nicht so, wie ich das will.
Professor Kunz, man kennt Sie primär jetzt eben als Wirtschaftsjurist. Mhm. Also dann, wenn gravierende Fragen sind, ob jetzt eine Credit Suisse und eine UBS wirklich eine Fusion ist oder ob sie keine Fusion ist, dann würde man gescheiter Sie vorher fragen und nicht erst nachher. Dann würde man es vielleicht nämlich richtig machen. Jetzt haben Sie aber noch ein Steckenpferd, und das Wort Pferd ist gerade richtig dort drinnen. Es geht nämlich um Tierrecht.
Jawohl.
Jetzt, wie kommt ein Wirtschaftsjurist, der so dezidiert in der Wirtschaft tätig ist, dass auch doziert an der Universität zu Tierrecht?
Ja, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Viele Leute sind immer verwirrt, wenn sie sehen, dass ich im Frühlingssemester das sogenannte Berner Tierrechtsseminar gebe. Und im Herbst gibt es eine Vorlesung Tierrecht der Schweiz. Das hat es bis jetzt nie gegeben in der Schweiz. Und ich habe schon als Student immer gefunden, es ist komisch, dass man über Tiere eigentlich praktisch nicht redet. Man redet vielleicht 4000 Stunden darüber, wenn es im Deliktsrecht um Tierhalterhaftung geht. Aber vor ein paar Jahren, 2019, dort bin ich noch Dekan gewesen, habe ich plötzlich gedacht, okay, das ist etwas, was mich schon lange interessiert. Das gibt's nie.
Haben Sie eine gewisse Affinität zu dir?
Ich habe sicher eine gewisse Affinität. Also ich bin mit Tieren aufgewachsen.
Was für Tiere denn? Katzen und Mäuse?
Prima Katzen. Die Mäuse haben wir nicht gehabt. Die hatten unsere Katzen auch, die so verwöhnt waren, sind sicher nie
gefressen. Aber bei Katzen kann man ja nicht sagen, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Oder? Wenn die jetzt mit Zäule und Kühe und Ross und so, dann könnte man vielleicht von dem reden.
Also wohlgemerkt, ich bin, meine Mutter kommt aus dem Luzernischen, aus einem, vor einem bürgerlichen Hintergrund. Und als ich wirklich jung war, bin ich sehr viel im Stau vom Onkel Xavier gewesen. Also vor dem Hintergrund habe ich als kleiner Bub schon gewusst, was ein Sau und was eine Kuh ist. Die Grosseltern haben Hunde gehabt, der Hund Netti war mein Lieblingsmann gewesen, aber daheim, wo wir zu Dulik geklappt haben, haben wir vor allem Katzen gehabt. Und unterschätzen Sie Katzen nicht. Katzen sind wahrscheinlich, zumindest für mich, die spannendsten Tiere, weil sie total störrisch sind. Also ein Hund können Sie bestachen, eine Katze können Sie nicht bestachen. Und das passt mir.
Also das stimmt, das ist, wie Sie selber absolut, auch, oder?
Genau. Also, Sie sind also mit Katzen kann ich mich identifizieren mehr als mit Hunden, muss ich sagen. Was momentan ein kleines Problem ist, weil meine Frau hat jetzt an sich gern oder könnte sich zumindest vorstellen, noch einen Hund haben. Und ich bin halt wirklich ein Katzenfan. Wenn Sie können noch so lieb zu einer Katze sein, wenn sie ein Problem hat mit euch, dann ignoriert sie euch. Und insofern muss ich sagen, mal, die störrische Art von Katzen, mit der kann ich mich auch persönlich sehr, sehr identifizieren. Es ist sicher, dass ich das Tierrecht aufgenommen habe, schon ein bisschen mehr. Also es ist nicht einfach darum gegangen, meine Selbstverwirklichung wegen Tieren. Ich bin auch nicht ein Tierschützer. Ich bin auch nicht ein Tieraktivist. Ich bin nicht einmal Vegetarier oder Veganer. Ich esse Fleisch. Sondern mir ist wirklich als Jurist darum gegangen, mal zu schauen, wie werden Tiere in der juristischen Materie behandelt. Und was mich immer irritiert hat, Sie und ich als Menschen und alle, die jetzt zuhören, Menschen, wir haben alle Recht und Pflicht. Und Unternehmungen, sei das eine Grossbank, sei das eine IT-Unternehmung, die haben auch Recht. Die sind rechtsfähig, nennt man das. Tiere sind das nicht. Sind zwar Lebewesen, werden aber eigentlich behandelt wie Sachen. Und das hat mich schon als junger Jurastudent ein bisschen irritiert. Und diesen Fragen bin ich jetzt, gehe ich seit 4 Jahren nachher, schaue vor allem, wie ist dir geregelt, und zwar durch das gesamte Recht durch, also nicht nur Tierschutz, sondern das ist im Bereich, wenn Sie beispielsweise scheiden, mir unterschätzt die Streitigkeiten, wenn es um die Zuteilung von der Haustier geht bei einer Scheidung, oder wenn ein Tier einen Schaden verursacht, wer muss da zahlen? Da hat so viele Fragen, die ich in meinen Vorlesungen behandle, wo gemerkt, ich bin immer noch primär im Wirtschaftsrecht tätig, aber das Tierrecht ist für mich eben auch ein persönlich wichtiges Anliegen. Ich schreibe einen Aufsatz dazu und das Jahr kommt im Jahr 2023 im Sommer das erste Buch in dem Sinn, wo es so geht, raus, Tierrecht der Schweiz. Und das umfasst, wie mir der Verlag mitteilt hat, knapp 1000 Seiten.
Geht es eigentlich wirklich darum, dass man eine neue Rechtspersönlichkeit schafft? Also wir haben die Sache, das wäre jetzt irgendein Glas Wasser, das ist eine Sache, oder? Und dann haben wir die Human Beings, also wir Menschen, und zwischendrin haben wir nichts, sondern das Tier wird eigentlich wie ein Glas Wasser behandelt, mehr oder weniger. Also Sie wetten an dem für sich, dass es eine neue Rechtspersönlichkeit gibt.
Nein, wette ich nicht.
Das Tier.
Nein, wette ich nicht. Also wie gesagt, ich muss auch richtig verstanden werden. Ich bin nicht plötzlich irgendwie tieraktivistisch um den Weg. Ich bin zwar vom Gedankengut sicher relativ nah bei den Tieren. Das können Wölfe sein, das können Zootiere sein. Aber es ist nicht so, dass ich plötzlich sage, das Tier ist wie ein Mensch. Das ist ein klarer Unterschied. Ich bin auch nicht dagegen, dass Tiere geschlachtet und konsumiert werden. Mir geht es primär wirklich darum, aufzuzeigen, wie in der ganzen Rechtsordnung Tiere behandelt werden. Und das sage ich völlig wertneutral. Das heisst, ich verbinde an sich mit diesen Vorlesungen und diesen Publikationen weniger rechtspolitische Ansichten, obwohl ich dort durchaus auch meine Meinung habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich beispielsweise würde sagen, ein Tier muss rechtsfähig sein wie ein Mensch. Das ging nicht, das haben wir nie gehabt, das wird sicher auch nicht kommen. Aber man kann sicher einige Themen verändern und verbessern, wo ich auch als politischer Bürger der Meinung war, aber der Professor Kunz ist nicht ein Aktivist, sondern schaut primär, was sind die Regelungen, wenn beispielsweise jemand stirbt und es ist ein Hund rum, wem gehört der Hund? Oder kann man, denken Sie vor ein paar Jahren an Karl Lagerfeld, der 800 Millionen Euro vermacht hat, und es hat immer geheissen, das hat seine Katze Choupette gibt, kann wirklich ein Tier erben? Das sind so Fragen, die ich spannend finde und wo es relativ wenig gibt in der Schweiz. Und vor dem Hintergrund schreibe ich jetzt oder habe geschrieben das grosse Buch und hoffe, dass das vor allem auch Thematik Tier im Recht sensibilisiert.
Also, werde ich sehen, dass man Ihr Buch plötzlich beim Bundesgericht wird zitieren oder bei einem Obergericht wird zitieren?
Da bin ich überzeugt.
Also, weil es noch nicht gibt.
Das ist tatsächlich so und das ist auch das, was mich immer gestört hat, oder? Dass eigentlich niemand das macht. Und dort danke ich auch, ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass ich das mache, ein alter weisser Mann. Oder, weil das Problem ist tatsächlich, also, jetzt bekomme ich hoffentlich nicht böse Mail, wenn ich es sage, aber wenn es um Tiere geht, sind es meistens jüngere Frauen, die sich äussern, die mit Begeisterung reden und dozieren und sagen, Tierethik und was auch immer. Das mache ich nicht. Ich bin ein alter Knusti, der auch sagt, nein, man muss die Kirche im Dorf lassen, schlussendlich. Es geht um Geld, Eigentumsgarantie. Wenn der Hund kaufen, gehört euch der Hund. Das heisst, ich komme aus einer Position, ich bin ein Bürgerlicher, ich bin ein alter, ja, für Anführungszeichen, arrivierter Mann. Das heisst, man kann mich nicht einfach nicht ernst nehmen. Ich weiss das auch beispielsweise vom Bauernverband, wo ich auch Kontakt hatte. Wenn ein junges Töpfchen, in Anführungszeichen, ich sage es bewusst so, irgendwie sagt, man darf kein Tier mehr im Stau haben. Und die sagt das mit grossen, begeisterten Augen. Die ist relativ leicht abzukanzeln, dass auch die Leute sagen, ja, das ist so ein Blödsinn. Aber wenn der Kuh ins Dunkel geschallt kommt und irgendetwas sagt, nicht weil ich ein gescheiter Guter bin, aber weil man weiss, es ist wahrscheinlich etwas Seriöses hinten dran, hoffe ich zumindest, dass die Seriosität tatsächlich schlussendlich auch etwas Positives bringt für dich.
Professor Kunz, jetzt machen wir einen grossen Hüpfer. Wir gehen zu den Banken.
Jawohl.
Also wir gehen von den Tieren weg.
So die Kernkompetenz.
Und genau. Man könnte eigentlich meinen, zum Beispiel die Verwaltungsräte von der Credit Suisse wären gescheiter mit dem Hund gelaufen ab und zu, anstatt falsche Entscheidungen zu fällen. Die hätten vielleicht lieber irgendein neues Buch gelesen. Banken sind ja nicht erst eigentlich seit heute oder seit ein paar Wochen oder Monaten im Gespräch oder im Gespött innen. Also eine Credit Suisse hat in 10 Jahren etwa 11 Milliarden Bussen gezahlt. Und das ja ohne, wie wir wissen, dass wirklich ein Gerichtsurteil dahinter war, sondern die sind einfach gezahlt worden, weil man Angst hatte, man nimmt sie zum Dollar aus oder was auch immer. Ich weiss nicht, mit was die Amerikaner gedroht haben. Auf jeden Fall hat das jedes Mal funktioniert und die 11 Milliarden sind weggegangen. Und jetzt haben wir nebendran einen Pierin Vinzenz. Und der Pierin Vinzenz hat eigentlich aus einer knusti Raiffeisen Bank hat er eine zentralisierte Bank gemacht, wo man hat einfach ernst nehmen. Also es ist ein Machtpunkt geworden in der Schweiz. Das hat vermutlich der Grossbank gar nicht unbedingt so passt, dass plötzlich die Raiffeisen Bank dermassen mächtig wird. Und jetzt hat der Pierin Vinzenz ein paar moralische Verfehlungen gemacht. Ob es juristisch wirklich relevant ist oder nicht, ich glaube, das wissen wir irgendeinmal, aber so ganz sicher ist das noch nicht. Und wenn man die Beträge anschaut, was darum gegangen ist, dann ist ja das schon nur einfach ein Flügel gegen einen Elefant, was bei einer Credit Suisse abgelaufen ist. Wenn man aber die Medien angeschaut hat in der gleichen Zeit, dann hat der Pierin Vinzenz eigentlich die Beachtung bekommen von diesen Milliarden, die CS verdoppelt hat. Und umgekehrt hat man CS eigentlich relativ in der Ruhe gelassen. Jetzt haben sie halt wieder 1,3 Milliarden gezahlt, ist ja gut, also gehen wir zur Tagesordnung über. Niemand hat eigentlich die Waagschale richtig können positionieren. Und wieso ist das passiert? Wieso haben sich die Medien dermassen eingeschossen auf dem Mann, wunder an und für sich, wenn man jetzt alles Positive und alles Negative in eine Waagschale werfen, das sage ich jetzt als Person, dann würde die Waagschale vom Positiven massiv abziehen und die vom Negativen wäre eigentlich relativ leicht. Wieso hätte das passieren können?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil im 2022 ist der Fall Vinzenz so ein riesiges Thema gewesen. Ich entsinne mich auch gut. Ich hatte dort auch massenweise Interviews gegeben. Schon im Vorfall vom Urteil, während dem Urteilsfindung, nach dem Urteil. Das hat die Leute unglaublich interessiert. Wohingegen jetzt hier die Thematik UBS-CS interessiert zwar die Leute schon auch, aber mehr die Themen, die eigentlich juristisch nicht wahnsinnig bedeutend sind. Nämlich, was hat der Herr Rohner gemacht, was hat der Brady Dugan gemacht. Ich denke, es ist aber relativ simpel zu erklären, was der Frau Vinzenz anbelangt, ohne es zu warten wollen, ob es wirklich nur moralische Verwerfungen sind oder auch juristische. Wir könnten ihn. Der Herr Vinzenz ist natürlich eine bekannte Persönlichkeit gewesen. Wir hätten ihn können, alle können ihn. Er hat das Image aufgebaut vom gemütlichen Barkel, der strahlt und lacht, der Home Story in der Schweiz illustriert hat, wo immer von uns geredet hat, wo die Journalisten sehr schnell eingekauft hat, indem er sie geduzt hat. Das hat sicher sehr viel geholfen fürs Interesse. Der zweite Punkt ist, er ist von der Bank gekommen, die mit weitem Abstand die beliebteste Bank ist in der Schweiz. Raiffeisen ist natürlich so beliebt wie der Herr Vinzenz. Von dem Hintergrund, alle Leute haben wirklich gewusst, was Raiffeisen, was Vinzenz bedeutet. Und da hat es plötzlich geheissen, oh, meine Güte, dort ist etwas falsch gegangen. Jetzt reden wir bei der CSUBS über Fusionen. Wir reden ganz dramatisch über die sogenannten 81-Bonds, wo eigentlich niemand genau weiss, was das soll. Auch die meisten Journalisten leider nicht. Aber beim Pierin Vinzenz, wir können den, wir können Raiffeisen und ganz entscheidend, es ist halt auch um Themen gegangen, die ein bisschen schmuddelig sind. Also wenn es nur um die Fragestellung gegangen war, hat man dort einen Interessenkonflikt gehabt, weil man auf B-Seite vom Deal geschafft hat, dann hatten die meisten Leute wahrscheinlich gesagt, ja, kann es gehen. Schlussendlich ist er ein Guter, hat Raiffeisen auf die Landkarte gebracht. Aber jetzt ist er noch im Rotlichtbezirk unterwegs gesehen. Dort sind Striplocken auch plötzlich das Thema geworden. Ich meine, von dem Moment an, wo es um solche Themen geht, wo wir Schweizer zwar nicht öffentlich gerne darüber reden, wo wir aber gerne darüber lassen oder schauen, wenn über das geredet wird, ist klar gesehen, ist es spannend geworden. Ich denke, die drei Themen, Strippbar, bekannte Banker, bekannte Bank, haben dazu geführt, dass tatsächlich meines Erachtens zu viel Gewicht draufgelegt worden ist. Es war ein enormes Gewicht gesehen. Die Sache selber ist zwar nicht harmlos gesehen, immerhin ist 4,5 Jahre Gefängnis mal gesprochen worden in erster Instanz. Ich habe mich dort, das wissen Sie auch, in kritisch geäussert über das Urteil, weil ich gefunden habe, so basierend auf dem, was ich weiss ich nicht genau, wie es überhaupt zu einer Verurteilung gekommen ist. Mir wird gesehen, dass aber Gericht Zürich sagt und das Bundesgericht schlussendlich. Aber in der wirtschaftlichen Bedeutung ist das ein Flügelschiss gewesen, offen gesagt. Wohingegen die jetzige Situation hier mindestens so dramatisch ist wie die Situation 2008, wo man hat müssen die UBS retten. Dort ist es 2008 um die Volkswirtschaft Schweiz gegangen. Und wenn wir ehrlich sind, auch jetzt bei dieser Fusion geht es um die Schweiz in weitgehendem Ausmass. Nicht zuletzt auch um die Frage, sind wir wirklich ein Rechtsstaat? Wie wichtig ist uns Demokratie? Wenn Sie sehen, dass man Nationalstandort einberuft, für was eigentlich? Für Wahlkampf. Aber in der Sache hat man nichts zu sagen. Sind jetzt grundlegende Fragen nach der Bankenfusion auftaucht, wo wir als Schweizer miteinander müssen diskutieren. Und das finde ich zwar spannend, auf der anderen Seite ist tatsächlich auch ein bisschen beelandend, wenn man sieht, dass das Interesse halt schon sehr unterschiedlich ist, ob es um eine Schmuddelkiste geht oder etwas Kompliziertes. Aber das liegt wahrscheinlich in der menschlichen
Natur. Wenn wir den Fall Pierin Vinzenz noch mal ganz rasch anschauen, wir haben in der Schweiz eine Legislative, wir haben eine Exekutive und wir haben eine Judikative. Mhm. Und wir sind sehr stolz darauf, dass die wirklich getrennt sind voneinander. Und jetzt, wenn man die Realität anschaut, dass beispielsweise sehr viele Beamte plötzlich in einer Legislativen sitzen. Also sie sind eigentlich exekutiv tätig, aber auch legislativ arbeiten. Früher war das verboten gewesen, das hat man in den Kantonsräten nicht erlaubt. Heute ist das weitgehend weg. Also wir haben dort eine Verschwemmung von der Situation. Und jetzt gehen wir zurück zum Fall Pierin Vinzenz. Ist ein Richter, wo er dermassen Kampagnen ausgesetzt ist, also wo die ganze Schweizer Bevölkerung, also nicht die ganze, fast die ganze, sagt, der Mann, den führen wir jetzt aufs Schafott führen, oder? Ist der Richter überhaupt noch unabhängig und kann er ein Urteil fällen, ohne dass er selber nachher plötzlich in den Medien hin ist und sagt, der Richter wäre besser Kindergärtner geworden, oder?
Das ist eine gute Frage und ich sage immer das Gleiche über Richter, sind auch nur Menschen. Und auch Richter haben Vorurteile, politische Prägungen, soziale Überzeugungen. Die lesen die Zeitungen auch. Logischerweise die Richter, die dort zuteil gesprochen haben, die haben das auch gelesen. Mir hat ja da interessanterweise sogar bei der Verurteilung von Herrn Vinzenz einen Discount gegeben von einem halben Jahr, wo man gesagt hat, eigentlich müsste er ein halbes Jahr länger in Kisten, aber wir gewähren ihm jetzt ein halbes Jahr eigentlich eine Erleichterung, weil es so vorverurteilt wurde in den Medien, dass es eine Schlacht gekommen ist. Ich vertraue nach wie vor darauf, dass Richter an sich trainiert sind, dass sie nicht wirklich primär so urteilen, wie Medien das sehen. Auf das vertraue ich und hoffe ich auch. Ich danke jetzt auch, das erste Urteil, das hier gesprochen worden ist, zeigt nicht wirklich, dass ein Einfluss von den Medien vorhanden war. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Problem, das besteht. Im konkreten Fall hat es für mich eher eine andere Sache hingetragen, die mich leicht irritiert hat, nämlich, dass ja schwergewichtig auch nicht nur der Staatsanwalt aktiv geworden ist gegen Herrn Vinzenz, sondern drei Fiese selber. Also drei Fiese, wo ich eine sympathische Bank finde, ich habe das auch mal in einer Kolumne geschrieben, aber die hat sich jetzt schon sehr, wie soll ich sagen, den heiligen Schein sauber aufgesetzt und hat gesagt, wie kann man nur, der Verwaltungsratspräsident hätte gesagt, ein Banker von uns darf nie in Rotlicht, das ist Blödsinn. Das ist einfach eine Heuchelei, die ich peinlich finde, habe ich bei der Raiffeisen peinlich gefunden. Raiffeisen hat Vinzenz sauber gemacht. Also der Vinzenz ist nur möglich gewesen, weil die Raiffeisen, die Delegiertenversammlung, einen schlechten Verwaltungsrat hatte. Also wenn die einen Verwaltungsrat wählen, wo halt Aufsichtskompetenzen nicht wahrnimmt gegenüber vom CEO, dann muss man sich am Schluss nicht wundern. Und insofern habe ich das schon gefunden, bei allen Vorbehalten, die ich seit vielen Jahren immer gegenüber vom Herrn Vinzenz hatte, jetzt will man sich ein bisschen reinwaschen und sagen, das ist ein ganz böse gewesen. Eigentlich ist es vor allem auch ein Versagen gewesen vom Verwaltungsrat bei der Raiffeisen, auch noch dazu mal durchaus anders wie jetzt bei der Credit Suisse. Alles steht und fällt ein bisschen mit dem Verwaltungsrat.
Professor Kuenz, Sie stehen mitten in den Diskussionen rund um die Fusion von der Credit Suisse mit der UBS. Das wird wahrscheinlich Monate oder Jahre das Gericht noch beschäftigen. Und Sie sind einer, der relativ früh einen dicken Finger in eine grosse Wunde hineingehabt hat. Und die hat man ja nicht so wahnsinnig gern. Also, um was geht's ganz genau? Also, eins ist gesehen, mal ist Fusionsrecht überhaupt das Richtige gesehen. Das haben sie relativ früh gesagt, aha, da ist eine Fusion passiert, aber ist das wirklich eine Fusion gesehen? Das ist die erste Frage gewesen. Und das ist natürlich schon ketzerisch gesehen, oder? So etwas überhaupt zu fragen, oder? Das geht schon gar nicht. Und dann haben sie es noch viel schlimmer gemacht, oder? Dann sind ja die 16 Milliarden AT1, also die Zero Bonds, sie neutralisiert worden in der Nacht- und Nebel-Aktion innen. Und sie haben sehr früh gesagt, ups, das könnte noch sein, dass die trotzdem werthaltig bleiben, weil die Grundlagen einfach nicht da sind. Und dort haben sie natürlich allen wirklich, wie man sagen, ein bisschen ins Nest bisselt, oder? Das hat man gar nicht gutieren können. Und sie haben das nicht nur vor der Kamera, vor dem Schweizer Fernsehen gesagt, sie haben das auch ORF, ZDF, ARD, etc., Bloomberg und wer das alles war, haben sie das erwähnt. Und dann kann man fast so ein bisschen sagen, ui, jetzt kommt die ganze Welt hier auf den Bundesrat und auf die UBS und auf die CS los, nur weil der Professor Kuenz eigentlich gesagt hat, da wäre eigentlich etwas zu machen. Die 16 Milliarden könnte man eigentlich wieder holen.
Ich denke, Kausalität stimmt sicher nicht. Die ausländischen Investoren, die Milliarden und Milliarden verloren haben, hatten das angeschaut, ob der Professor Kuenz in der Schweiz etwas sagt oder nicht. Aber die haben das sicher mit Interesse zur Kenntnis genommen, oder? Also die zwei Themen, die Sie jetzt ansprachen, Herr Sauso, wenn ich Fusion nicht kann thematisieren, dann müsste man mich als Professor an der Uni Bahn abberufen, weil Fusionsrecht ist eine Kernkompetenz von mir seit 25 Jahren. Und dort hat so viel einfach nicht gestummen, dass ich muss sagen, das habe ich schon an dem ominösen Sonntag oben gesagt, wo der Bundesrat die Pressekonferenz gehabt, dass einfach gewisse Sachen nicht aufgehen. Was mir auch sehr schnell schon klar geworden sind eben die AT1. Das ist also nicht AT im Sinn von AT1 81, sondern Additional Tier 1. Das sind vereinfacht gesagt, Obligationen. Also nicht Aktien, sondern Obligationen. Wenn Sie so eine Obligation kaufen, haben Sie einen Vortrag gegen CSK auf Rückzahlung. Das sind Risikopapiere gewesen, die knapp 10% abgeworfen haben. Wir hätten aber solche Obligationen bewusst ausgegeben im Hinblick auf Sanierungen. Das heisst, wenn man so eine systemrelevante Bank muss sanieren, dann kann man entsprechend die einsetzen wie Aktienkapital. Jetzt die konkreten 18 Milliarden sind speziell gewesen. Anders als der Begriff, hat man vielleicht auch schon gehört, Coco-Bonds hat es nicht anstelle der Obligationen Aktien gegeben, sonst geht nichts. Das heisst, statt 18 Milliarden Franken, die ihr zu gut habt, weil ihr entsprechend das Geld gegeben habt in den Obligationen, bekommt ihr schlicht und ergreifend gar nicht. Und dort ist schon offensichtlich, dass man sich vorgestellt, gilt das einfach. Und mir ist aufgefallen, weil ich die Thematik relativ gut kenne, weil ich lese auch seit vielen Jahren Finanzmarktrecht, das stimmt irgendetwas nicht. Das habe ich gesagt. Jetzt der Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Sauso, in der Schweiz hat das interessanterweise eigentlich niemand interessiert. Ich weiss, als ich mit den ersten SRF-Journalisten da mal besprochen habe, haben sie aufgeschrieben und gedacht, ja, was soll das? Hat wirklich niemand interessiert. Mit dem Ausland, ausländische Medien fragen das schon noch, bevor es passiert ist. Bloomberg hat mich auf die Thematik angesprochen vor der Fusion, wo ich noch gedacht habe, wie kommen die überhaupt mit so einem Thema auf mich zu? Gerade gestern Nacht hat CNN mir ein Mail geschrieben und gesagt, wir würden gerne mit euch ein Interview führen. Mache jetzt nächste Woche mal über 81. Bei CNBC habe ich ein Live-Interview gehabt zu 81. Das Ausland interessiert es enorm. Weil dort, ich habe das, glaube ich, auch am ersten Tag schon angekündigt, war das Prozess gegeben. Die sind jetzt bereits eingeleitet in den USA. Wir haben verschiedene Verfahren, die beim Verwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht wird, gegen die FINMA entsprechend. Und es könnten auch Staatshaftungsklagen drohen. Ich bin in dem Sinne der Botschafter gesehen. Ich habe das nicht kreiert.
Das ist ja der, den man umbringt, oder? Die Botschaft,
man möglicherweise
die schlechten Nachrichten überbringt.
Das mag sein, aber wissen Sie, das ist mir immer gleich gesehen. Ich sage, wie ich es gesehen habe. Ich habe bis jetzt niemand gehört, weder der Bundesrat, der die Äußerungen ignoriert hat, interessanterweise, noch die Journalisten, die sagen, ja, das sind so Peanuts. Ich habe gerade einen Kommentar in der Handelszeitung gelesen, der gesagt hat, das sei nicht ein Geschenk an die UBS, sondern eine Sanierungsmassnahme, was schlicht falsch ist. Selbstverständlich ist der Abschreiber in erster Linie nicht zur Sanierung vorgesehen, sondern ein Zückchen, damit der Deal mit der UBS zustande kommt.
Professor Kuenz, ich spüre irgendwann eine gewisse Inkonsistenz in Ihren Aussagen. Einerseits reden wir von Minderheitsaktionären, die bei Grosskonzernen Aktionär sind. Mhm. Und dann roten sie, ja, du kannst sie ja verkaufen, oder? Wenn ich die verstanden bist. Und jetzt gehen wir über zu diesen Zero Bonds, also diesen 81, wo man nicht wandeln kann und nicht, sondern wo man mit 10% vergütet bekommt. Sogar eine Mikropensionskasse hat das gepostet, oder? Ja. Also, da muss ich sagen, eigentlich habe ich noch viel, viel, viel weniger Erbarmen mit denen, die die 81s gekauft haben, als die armen Aktionäre, die jetzt mehr oder weniger fast alles verloren haben. Also, man könnte jetzt wirklich auch argumentieren und sagen, hey, das Risiko habt ihr gekannt, oder? Und ihr habt zugeschaut, wie in den letzten 10 Jahren Credit Suisse 11 Milliarden Bussen gezahlt haben. Und warum kommt ihr für die Zero Bonds 10% über? Ja. Das hat natürlich einen Grund, oder?
Absolut richtig, Herr Sauser. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich hoffe, so bin ich nicht übergekommen. Ich habe mit niemandem Erbarmen. Weder mit Aktionären noch mit Obligationären. Ich meine, einer, der eine Obligation kauft mit einer Verzinsung von knapp 10%, ja, da muss damit rechnen. Dann haben Sie natürlich 8 Abo. Das ist ein ganzes entscheidendes Abo. Es geht nicht um Mitleid oder etwas anderes, sondern es geht darum, ist es rechtmässig oder nicht rechtmässig oder anders gesprochen, ist es legal oder illegal. Wenn ein Aktionär investiert, kann er verkaufen. Das kann er hier beispielsweise jetzt nicht mehr. Der CS-Aktionär, der gekauft hat, der kann jetzt nicht mehr einfach auf dem Markt verkaufen, sondern der hat eigentlich eine Vorgabe von diesen plus minus 80 Rappen. Er könnte tiefer gehen, aber es könnte auch höher gehen. Schauen Sie die Audis, die für 4 Franken gekauft haben. Die werden das auch nicht akzeptieren. Das heisst, wenn ein Aktionär einen Verlust macht wegen dem Markt, sage ich, voilà, als Liberaler, das ist Marktwirtschaft. Wenn ein Obligationär einen Verlust macht wegen dem Markt, Völlig okay. Das Problem da ist, es ist nicht der Markt gewesen, der entschieden hat, sondern es kommt eine Behörde, die sagt, okay, der Aktionär darf nicht mitstimmen bei der Fusion, der Aktionär bekommt nur noch 80 Rappen. Beim Obligationär sagt man, ja, du hast ja mal viel verdient mit der Zese, jetzt hast du halt mit Zitronen gehandelt, du bekommst gar nicht mehr. Es ist ein Staatseingriff. Und beim Staatseingriff ist wirklich die einzige Frage, anders als beim Markt, wird das Gesetz eingehalten oder nicht. Bei den Aktionären hat man es per Notrecht gemacht, oder? Sämtliche Aktionärsrechte sind ausgehebelt worden. Darum Minderheitenschutz. Dort hat mir also, habe ich Bauchweh bekommen, weil es tatsächlich gegen das gegangen ist, was ich 1200 Seiten geschrieben habe, was man nicht machen sollte. Bei den Obligationen sage ich nicht, es ist illegal. Sondern dort sage ich, auch wie die Medien kommen jetzt so nach dem Motto, sie haben das ja auch ein bisschen paraphrasiert, ich habe viel verdient, da muss man nicht Mitleid haben. Das ist selbstverständlich richtig. Aber der Punkt ist, der Bund, die FINMA, kann nicht einfach willkürlich abschreiben, sagen, 16 Milliarden werden geschuldet, jetzt wird nichts mehr geschuldet. Weil das sind Schulden von der CS und von der UBS. Letzter Punkt, lassen Sie mich noch schnell. Der Hauptpunkt ist, sind die Voraussetzungen, wo der Obligationär gehabt hat, wo er eingestiegen ist, erfüllt oder nicht. Und das ist umstritten. Das heisst, die Abschreibung als solche, die kann zwar vorkommen, weil das steht im Emissionsprospekt, aber es gibt Voraussetzung 1, 2, 3, 4. Und dort stelle ich nur die Frage, am Bundesrat ist 1, 2, 3, 4 erfüllt. Und dort hat man noch nichts gesagt.
Nehmen wir jetzt mal an, Sie kommen recht über und es ist nicht in der Ordnung gewesen. Rechtlich, juristisch ist es nicht in der Ordnung gewesen. Der Schuldner von diesen Obligationen, das ist ja die Credit Suisse AG oder wie die auch immer heisst. Und die wird jetzt als Rechtskörper einfusioniert in die UBS hinein. Ja. Und damit gehen ja alle Chancen und Risiken auf die UBS über.
Ja.
Wenn es jetzt Kläger gibt, die nach dem Zeitpunkt von der Fusion klagen, also nach der vollzogenen Fusion, die rechtswirksam war, dann wird die UBS eingeklagt werden. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Da war jetzt eine Prüfungsfrage, die ich stellen könnte in bei mir in der Prüfung. Also, ist genau so. Die 16 Milliarden Schulden, das sind Schulden gewesen, oben bei der Muttergesellschaft, die jetzt fusioniert wird. Nicht irgendwie unten bei sonstigen Tochtergesellschaften, sondern die Mutter. Die wird übernommen von der UBS Holding, die kotiert ist. Und durch die Fusion geht alles Gute und Schlechte über. Es geht eben auch etwas über, wo man nicht weiss, ob es überhaupt noch besteht. Mit anderen Worten, sollte jetzt tatsächlich irgendein Bundesgericht am Schluss feststellen, die AT1, die gelten nach wie vor. Und ich sage nicht, sie gelten, ich sage nur, das müsste man dann schon noch genau anschauen. Ich habe Zweifel, ob man sie wirklich hätte dürfen abschreiben. Aber sollte tatsächlich das Bundesgericht auch Zweifel haben und sagen, nein, die sind zu Unrecht abgeschrieben worden, dann waren die 16 Milliarden schlicht Schulden von der UBS. Die waren direkt übergegangen.
Und dort haftet der Bund nicht?
Nein. Darum sage ich, der Bund muss jetzt darauf hoffen, im schlimmsten Fall, dass jetzt tatsächlich gesagt wird, die Abschreibung ist unzulässig gewesen, weil er haftet nicht für da. Wenn die Abschreibung aber zulässig gewesen war, dann kommen die Obligationäre und sagen, du, hey Bund, wir können nicht mehr gegen die CS vorgehen, wo die Schulden mal ausgegeben hat. Wir können nicht gegen die UBS vorgehen. Jetzt machen wir staatshaftiges Klagen. Und das ist auch da, was ich schon von ganz am Anfang gesagt habe, wo ich belächelt worden bin. Mit anderen Worten, irgendjemand könnte es haften bleiben. Und das ist nicht etwas, wo wir heute und morgen sehen. Das sehen wir auch nicht im Jahr 2023. Sondern bis das entschieden wird, die Risiken für die UBS oder für die Schweiz, das wird noch ein paar Jahre gehen.
Professor Kunz, ich kann mich nur ganz recht herzlich bedanken. Wir haben nur so ein paar Randthemen jetzt von dem CS-UBS-Deal noch können tangieren. Es wäre spannend gewesen, da gibt es ja Themen bis an Bach haben, die wirklich auch für einen Laien interessant ist. Und man kann dort juristisch als Laien kann man sehr viel mitnehmen. Man fängt plötzlich ein bisschen anders an zu denken und glaubt nicht mehr einfach alles, was da in den Zeitungen oder am Radio erzählt wird. Es ist ein Deal, wenn es hoffentlich gut rauskommt, das hoffen wir selbstverständlich alle, haben wir hoffentlich alle ein bisschen etwas gelernt dabei. Ich wünsche Ihnen viel Glück als Professor und viel Glück für die Studenten, die Ihnen dürfen zuhören dürfen. Die sind happy, oder, die Studenten?
Ich hoffe es, zumindest habe ich so viele, dass ich davon ausgehe, mal, sie sind happy.
Professor Kuenz, vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Und wir sind gespannt, was wir von Ihnen in weiteren Werten hören.
Besten Dank.
Aktiv Radio Interview.